Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Vielleicht, man muss zunächst mal sagen, wir als öffentliches Unternehmen hatten sowieso schon die Vorgabe, wie alle anderen öffentlichen Unternehmen, bis 2040 klimaneutral zu werden.
Okay. Ja.
Der Entscheid jetzt von 2045 insgesamt auf 2040 zu gehen, da gibt es ja unterschiedliche Reaktionen drauf. Und die große Frage ist ja mal, wie lässt sich das ökonomisch abbilden? Und was kommt auf alle Beteiligten zu? Mhm. Und da das nicht nur eine komplexe Frage, sondern ein komplexes Thema ist, sind da, glaube ich, viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, um das zu erreichen, noch gar nicht beantwortet und viele Fragen eigentlich noch gar nicht geklärt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Der heutige Podcast geht auf eine eher zufällige Begegnung zurück, die ich, und das ist schon ganz schön lange her, auf der diesjährigen OMR hatte. Dort traf ich einen meiner Gäste. Wir kamen ins Gespräch und ich dachte während dieses Gesprächs, war der eigentlich schon mal im Podcast? Nee, war er nicht. Und da muss er doch dringend in den Podcast kommen. Und das habe ich ihn damals dann auf der OMR hinter der Bühne gefragt. Und nun ist er endlich da. Das hat also ein bisschen länger gedauert, aber umso besser. Und er ist nicht alleine da. Das finde ich interessant. Er ist nicht alleine da. Warum das so ist, wird er gleich erklären. Ich spreche hier heute mit einem Konstrukt, was in Hamburg offensichtlich jetzt öfter kommt, nämlich so Doppelspitzen. Wie das so ist in so einer Doppelspitze und vor allen Dingen, wieso sich die Hamburger Messe, denn über die sprechen wir, und das Kongresszentrum in den kommenden Jahren zu einer Institution, das ist sie immer schon gewesen, aber jetzt zu einer Institution entwickeln könnte, die der Stadt nur noch Geld bringt, anstatt sie etwas zu kosten. Denn ich glaube, das ist das große Ziel. Und darüber spreche ich heute mit dem Geschäftsführer-Duo Heiko Stutzinger und Uwe Fischer. Schön, dass das geklappt hat. Wann war die OMR? Im Mai.
Im Mai war die, genau.
Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Wir sagen lieber nicht, welcher Monat heute ist. Aber so ist das manchmal. Und das passt ganz gut, weil wir einen Blick wagen können. Es passt sogar sehr gut, weil wir einen Blick wagen können zurück auf das abgelaufene Jahr und dann auf das kommende Jahr. Erstmal müsst ihr so ein bisschen erzählen, für all die Menschen, die sich mit der HMC, so heißt ja die Abkürzung, Hamburg Messe und Kongresszentrum, so heißt es dann
richtig.
Zusammen, richtig, auskennen. Da war so, wenn man für alle die sich ein bisschen zurück erinnern, war Bernd Aufderheide, war der Chef und er war der Chef und er war der Chef, ich glaube 20 Jahre. Dann ging er tatsächlich eines Tages, überraschend für alle, in den Ruhestand. Und wie ist dann die Entscheidung gekommen zu sagen, die ich gut finde, zu sagen, da machen wir eine Doppelspitze?
Soll ich da einsteigen?
Weil du bist derjenige, der schon da war.
Genau, also erstmal herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Freut uns wirklich sehr. Ja, ich war schon da. Ich bin 2018 zur Hamburg Messe und Kongress gekommen als kaufmännischer Geschäftsführer zu der Zeit. Und es gab einen kaufmännischen Geschäftsführer. Und einen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der Vorsitzende der Geschäftsführung war Bernd Aufderheide. Und Im Prinzip ist das Konstrukt bei vielen städtischen Unternehmen das gleiche, dass es ein Geschäftsführer-Duo gibt zwischen zwei intern völlig gleichberechtigten Geschäftsführern, aber einer übernimmt nach außen die Sprecherrolle und auch die Rolle gegenüber Medien, gegenüber Behörden etc. So, und das hatte Bernd 20 Jahre lang.
Das heißt, es gab eigentlich immer schon ein Duo, man hat es nur außen noch nicht so wahrgenommen.
Genau.
Okay.
Genau. Und dann haben wir uns überlegt, im Zuge des Wechsels, dass es doch Sinn macht, weil wir auch eine kleine Aufgabenverschiebung hatten, wir hatten eine Reorganisation, eine Neustrukturierung bei uns im Unternehmen, dass wir diese Aufgabe auch der Kommunikation mit Medien, mit Ämtern, mit Behörden etc. auf zwei Köpfe verteilen, auf zwei Schultern verteilen. Und da machte es Sinn, als der neue Kollege kam, der Heiko, Anfang 2024, das dann zu etablieren, zu institutionalisieren und ein Doppel-CEO-Amt zu schaffen, wie es auch in anderen Unternehmen, auch im Messebereich, übrigens bei einigen Messegesellschaften auch schon Usus ist.
Jetzt weiß man auch, wer der Uwe ist und wer der Heiko ist, nämlich das eben gesprochen hat, war der Uwe. Heiko, jetzt hören wir nochmal deine Stimme.
Ja.
Du bist gekommen, woher kamst du?
Ich kam, also ich bin ein Messegewächs sozusagen seit 2008, das war mein Einstieg in die Messewirtschaft, damals bei Messe Düsseldorf. Und dann war ich international aktiv, also die letzten Jahre, 7 Jahre im Ausland, also 7 Jahre in Asien gewesen, dann die letzten 2 Jahre in den Niederlanden und dann, also nach 9 Jahren im Ausland, auch in der Messewirtschaft, Messe Düsseldorf, Royal Jarbers, ein holländischer, niederländischer Messeveranstalter, dann hier nach Hamburg.
Warum? Was hat dich in Hamburg gereizt?
Ja, natürlich die Rolle. Also muss man ganz klar sagen, CEO-Rolle, das ist meine erste CEO-Rolle. Vorher war ich COO der Royal Jarbers. Und die Stadt, das Messegelände sozusagen nach vorne zu bringen. Wir sagen manchmal intern auch ein bisschen, Hamburg Messe und Kongress war ein bisschen im Dornröschenschlaf. Also quasi die Perle im Norden, die wir dynamisch nach vorne entwickeln. Und also da ist wirklich viel Musik drin am Standort und das im Prinzip war der Reiz.
Kann man sagen, dass das Besondere, es gibt viele Besonderheiten an der Hamburger Messe, das Besondere ist natürlich die Lage, oder? Sie ist, also es gibt ja viele, die Diskussionen führen und sagen, brauchen wir denn, also heute ist die Diskussion erledigt, aber zwischendurch gab es die mal, da besetzt diese Messe unglaubliche Flächen jenseits des Schanzenviertels, das ist so ein bisschen so der Szene-Stadtteil Hamburgs, jenseits des Schanzenviertels, wo man denkt, da könnte man ja unendlichen Wohnraum schaffen. Und Hamburg gönnt sich da mittendrin eine Messe. Ist das eigentlich ein guter Standort für eine Messe? Weil man sieht das ja bei den großen Messen, geratet ihr auch, bitte verbessert mich immer, wenn ich da Quatsch erzähle, aber ihr geratet schon auch in Sachen Logistik, in Sachen Verkehr manchmal an die Grenzen dessen, was möglich ist.
Ja, Antwort. Ich fange mal gerne an, aber Heiko bitte natürlich immer ergänzen, wie wir das permanent so tun. ja, es ist Fluch und Segen, das sagen wir natürlich immer dazu. Mitten in der Innenstadtlage, wie wir sie haben, bedeutet auf der einen Seite große Herausforderungen, was du gerade angesprochen hattest in Bezug auf die Logistik. Da gibt es aber mittlerweile natürlich auch Logistikkonzepte mit unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, wie wir die ganzen LKWs rein und raus kriegen, zwischenparken, damit es zu möglichst wenig Beeinträchtigungen kommt. Dann haben wir natürlich immer Besuchende, die reinkommen, gerade zu den Eröffnungstagen, zu den großen Tagen, Parkplätze, dann gibt es ein bisschen Stau. Aber das ist, glaube ich, alles noch im Rahmen. Was wir durchaus als positiven Aspekt durch diese Lage sehen, ist, dass wir fußläufig mitten in der Stadt sind. Wir haben eine ICE-Anbindung, wir haben eine tolle öffentliche Nahverkehrsanbindung. Wir haben, glaube ich, 11.000, 12.000 Hotelbetten innerhalb von 10 Minuten Gehweite bei uns und gerade fürs CCH, für große Kongresse etc., aber natürlich auch für unsere Messen, ist das aus unserer Sicht wirklich ein Vorteil. Insbesondere, wenn man auch diesen zunehmenden Charakter der Eventisierung von Events und von Messen nachdenkt, wollen die Leute auch abends rausgehen, die wollen mal was erleben, die müssen in die Hotels zurück und dann wieder vielleicht zu einer Abendveranstaltung. Und dann hilft es, wenn man nicht erst 20 Minuten mit der S-Bahn rein und rausfahren muss oder eben am Airport liegt oder irgendwo ganz weit raus in der Stadt. Also wir sehen es
Und ich glaube auch, die Diskussion, Heiko, ist eigentlich erledigt. Ne? Die wurde mal geführt, aber das macht jetzt keiner mehr auf.
Ja, würde ich auch sagen, weil Uwe hat es ja schon gesagt, also die Gäste, die zu uns kommen, das sind im Jahr 24 übrigens an die 900.000 gewesen, auch viel internationale Gäste, die lassen natürlich Geld in der Stadt. Und wir argumentieren, und das ist auch mit Studien belegt, dass jeder Euro Umsatz, den wir machen, das 5- bis 7-fache sich in der Metropolregion dann niederschlägt. Das sind Arbeitsplätze, das ist Wirtschaftskraft und somit verstehen wir uns als Hamburg Messe und Kongress auch als Wirtschaftsmotor der Stadt und bringen auch die Themen weiter voran. Stichwort Wasserstoffwirtschaft, da haben wir ja nächste Woche im Oktober hier eine Veranstaltung. Also das geht Hand in Hand. Und nochmal der Punkt, Lars, das muss man dann auch zu Ende denken. Dann sagt man, okay, der Wohnraum in der Stadt ist wertvoller als ein Messegelände. So, man will aber trotzdem das Messegelände erhalten, weil Wirtschaftsmotor der Stadt, Umwegerendite, wohin denn dann? So, dann sagt man ja, dann macht doch auf der grünen Wiese was. Nur die Messehallen, die wir haben, das sind nicht einfach nur Hallen, da spielt sich auch ganz viel unter der Erde ab. Also das sind wirklich Versorgungsschächte. Das ist teuer. So, und dann ist die Frage, hat man jetzt 1 Milliarde Euro, um ein neues Messegelände zu bauen? Wer investiert da? Wie amortisiert sich das überhaupt? Also wenn man das mal wirklich zu Ende denkt, kommt man da ganz schnell hin, dass man diese Diskussion eigentlich zumachen muss.
Und außerdem ist es ja so, dass das CCH vor 3 Jahren erst sozusagen voll renoviert neu eröffnet worden ist. Und wenn wir über Geld sprechen, da ist euch ja was gelungen, kann man sagen, gleich im ersten Jahr, neue Doppelspitze. Gab es das überhaupt schon mal, dass die Messe ein Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen hat? Ich kann mich immer nur erinnern, dass die Stadt jedes Jahr reinbuttern musste und sagen, dass es ein Zuschussgeschäft war. Wenn man da, also wenn man nur auf die Zahlen, auf die Zahlen guckt, die Messe hat, muss natürlich genau sehen, was bringt das der Stadt. Insofern lohnt sich das schon. Aber tatsächlich, 24 habt ihr einen Gewinn gemacht.
Also es ist das erste Mal seit dem Bau der neuen Messe, das haben wir auch mal betont, weil zwischen 2004 und 2008 wurde das neue Messegelände gebaut und damit natürlich auch eine wahnsinnige Kapazitätserweiterung geschaffen.
Das heißt, das davor konnte man nicht vergleichen.
Davor war das überhaupt nicht vergleichbar, das war ein Zehntel des Umsatzes oder deutlich weniger noch und dann gab es auch mal plus minus null Jahre, aber in der Form, in der wir jetzt das Jahr 2024 abgeschlossen haben, mit einem Rekordumsatz von über 140 Millionen Euro, und dann ein positives Ergebnis, das hat seit dem Bau noch nicht gegeben.
Woran lag das, Heiko? Warum ist das Jahr dann so gut gelaufen?
Ja, natürlich verschiedene Gründe. Allen voran ist immer unser Shoutout an die Mannschaft, weil es ist wirklich so, Messen, Organisation von Messen ist sehr kleinteilig, absoluter Teamsport. Also wenn wir da nicht so ein tolles Team hätten, hätten wir das nie geschafft. Dann auch natürlich der Kosmos an Stakeholdern, also unsere Lieferanten, die mit uns dieses Rekordergebnis erwirtschaftet haben. Das ist ein Thema. Dann das zweite Thema ist, ich würde es jetzt mal sagen, Strategieportfolio. Also die Hamburg Messe hat schon, bevor ich angefangen habe, teilweise die Entscheidung getroffen, sich von nicht so ertragsstarken Veranstaltungen zu trennen.
Also wo Portfolio, dann viele geweint haben, du und deine Welt zum Beispiel.
Du und deine Welt, Hanseboot, ja. Ne, wo man dann sich auch fragt, wie kann das sein? Aber es ist eben so, dass Konsumertitel sehr schwer profitabel zu gestalten sind für eine Firma, die so groß ist wie die Hamburg Messe. Wir haben Gastveranstalterinnen, die das erfolgreich machen. Die sind dann viel kleiner, beweglichere Schnellboote. Dann haben wir weiter diesen Kurs weitergetragen. Wir haben die Fotopia eingestellt und das ist natürlich der zweite Grund. Ja, und dann natürlich auch, ich würde jetzt mal sagen, neues Management, die dynamische Doppelspitze, die auch versucht hat, frischen Wind reinzubringen und auch alte Zöpfe abzuschneiden. Ich sage jetzt mal Ertragsorientierung. Ja, wenn man vorher vielleicht gesagt hat, es ist eh so schwer, wir waren nie profitabel, dann lass uns doch, ich sage das jetzt mal ganz salopp, mit Verlaub dann lass uns lieber schöne Messen machen, wir legen überall Teppich rein, wir machen hier nochmal eine tolle Videowende hin, aber das kostet alles Geld. Und da waren wir dann schon, haben wir mit einer Stimme gesprochen und haben gesagt, das gönnen wir uns jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir auch Profit machen. Und der Markt hat natürlich auch geholfen. Das darf man auch nicht verschweigen. Messen sind Spiegel der Märkte. Und wenn es den zugrunde liegenden Märkten gut geht, Stichwort SMM, also Schiffsbau, Schiffstechnologie oder unsere Wind Energy Hamburg. Ja, wenn die zugrunde liegenden Themen marktseitig einen Boom erleben, dann kriegen wir das natürlich absolut mit.
Und das hat man auch, muss man immer noch erwähnen, glaube ich, wahrscheinlich war 2024 das erste Jahr, wo ihr von Corona gar nichts mehr gespürt habt, ne? Oder? War das schon 23?
Ja, die 23 ist ja unser ungerades Jahr.
Genau, kommen wir gleich zu. Genau.
Da kommen wir gleich noch zu. Da haben wir auch von Corona schon wenig gespürt. 22 war das letzte, wo das erste Vierteljahr ja noch Quarantäne war oder zu war. Und dann gab es so ein Hype eigentlich in 22. Da wurden ab April wurden alle Messen nachgeholt. Jeder wollte sich wieder physisch treffen und das hält auch unserer Meinung nach immer noch an. Also das Geschäftsmodell unserer Messen, wir sind eine Plattform für Vernetzung und Innovation. Wir sind ein Marktplatz im Prinzip. Und das hält nach wie vor an und hat nach Corona ist es aktueller denn je. Und das spüren wir eigentlich immer noch.
Hattet ihr denn zwischendurch, das war so mein, ich hatte zwischendurch das Gefühl, das ist erledigt. Das kommt nie wieder. So, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil wir alle natürlich geprägt waren durch diese Situation während der Corona-Zeit. Und andererseits habe ich gedacht, ey, Digitalisierung. Mhm. So, warum sollen sich Menschen treffen? Nun wiederum, und das hat zum Beispiel Philipp Westermeier auf der OMR, auf der Uwe wir uns ja da getroffen haben, ja auch gesagt und hat den Leuten zugerufen, wir befinden uns jetzt aus seiner Sicht in einem Zeitalter der Überdigitalisierung und auf einmal werden diese analogen Treffen wieder total wichtig. Deshalb meine Frage an euch, das ist ja wirklich von dem tiefen Blick in den Abgrund, es geht gar nichts mehr und euer Geschäftsmodell war das erste, was weg war, bis hin zu jetzt dem Gefühl, hey, vielleicht wird das wieder eine ganz große Sache. Oder sehe ich das zu optimistisch?
So, also wir sind Berufsoptimisten als Event- und Messeveranstalter. Sind wir tatsächlich Berufsoptimisten? Wir haben uns das schon sowieso so gedacht, weil wir ja auch gesehen haben, als das Internet aufkam, da war auch so die erste Welle, dass man dachte, oh, jetzt gibt's bald keine Messen mehr. Das findet jetzt alles in digitalen Marktplätzen statt. Das war so die erste Welle und jetzt nach Covid, da gibt's ja auch Studien zu Menschen, wir sind einfach soziale Wesen. So, und da geht's um den persönlichen Austausch. Die physische, sagen wir, die physische Begegnung lässt sich einfach nicht digitalisieren. Menschen treffen Menschen. Die Vertrauensbildung bei gerade bei Investitionsgütermessen, klar, wenn man jetzt eine Kamera kaufen will, dann ist es was anderes. Ne? Aber bei den Themen, in denen wir unterwegs sind, ist die physische Begegnung total wichtig, um Vertrauen herzustellen. Mhm. Und dieses Lagerfeuer, wenn man das mal so bildlich sprechen will, das wir mit unseren Veranstaltungen bieten. Und das haben wir nach Covid auch gemerkt. Ich habe einen Kommentar noch im Kopf. Also die Anzahl, the amount of hugging that is taking place here is enormous. Also das Umarmen auf den ersten Veranstaltungen in 22, wo sie die Communities dann wirklich nach Jahren des Teams und Zoom-Meetings sich wirklich wieder treffen dürften und umarmen dürften. Und ich glaube, das ist genau das, was uns ja ausmacht. Wobei ein wichtiger Aspekt, wir nicht komplett die Digitalisierung außer Acht lassen wollen. Als Unterstützer unserer physischen Plattform, wo sich Menschen begegnen, da Digitalisierung kann helfen, dass sich die Menschen noch effizienter begegnen sozusagen. Und da sind wir auch dran.
Und die Umfrageergebnisse unter den Besuchenden, aber auch Ausstellenden zeigen, dass auch dieser Wunsch nach mehr Entertainment, der Wunsch nach mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen, sich auch mal offline zu treffen, also tatsächlich so face-to-face, dann ohne einen Business-Aspekt zu einem lockeren Getränk irgendwo und da dort auch Flächen zu schaffen auf den Veranstaltungen, der kommt in den Umfragen immer stärker raus. Also die Leute wollen einfach, ja über die Digitalisierung, vielleicht ist das der Gegentrend, lass uns einfach mal analog zusammensitzen und mal reden, das hilft ja auch.
Hilft auch. Und dann haben wir es gesagt, 24, ein tolles Jahr. Und dann denkt man natürlich, wenn man sich jetzt mit dem Messegeschäft nicht auskennt, aha, so, ab jetzt immer. Aber dann kommt diese Geschichte, das müsst ihr einmal erklären, das ist relativ einfach erklärt, mit den geraden und den ungeraden Jahren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in den geraden Jahren einen Gewinn macht oder zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis viel größer ist als in ungeraden. Und jetzt kommt's, aber ihr seid angetreten und sagt, irgendwann ist das nicht mehr wichtig. Irgendwann wollen wir, dass wir in den geraden wie in den ungeraden Jahren Gewinne erzielen. Das mal allen denen erklären, die sagen, was hat das denn jetzt mit den Jahren zu tun?
Ja, also im Prinzip ist es relativ einfach erklärt. Wir haben ein Veranstaltungsportfolio oder unser Geschäft teilt sich auf in Eigenveranstaltungen. Das sind unsere eigenen Brands, eigenen Marken, wie früher die Hansewurst und die Du und Deine Welt, die es jetzt nicht mehr gibt, aber die Internorga, die SMM, Wind Energy, Get Nord, das sind unsere eigenen Veranstaltungen. Und dann gibt es die Gastveranstaltungen wie die OMR, wo wir die Flächen vermieten. Mhm. Bei den eigenen Veranstaltungen vermieten und kuratieren wir auch die Fläche an Ausstellende etc. Das heißt, dort haben wir eine viel tiefere Wertschöpfungsdichte und Wertschöpfungshöhe. Mhm. Und dort haben wir die beiden großen internationalen Leitmessen, die Wind Energy und die SMM, die Schifffahrts- und Schiffsindustriemesse, die haben wir in den geraden Jahren. und nicht in den ungeraden Jahren. Und deswegen macht das einen großen Unterschied bei uns aus. Und die Get North auch, die findet auch in den geraden Jahren statt. Und wir sind aber angetreten, die Lücke zu füllen in den ungeraden Jahren. Und wir sind gerade so in der Planungsphase dabei, auch die in der Mittelfristplanung uns die ungeraden Jahre anzuschauen, wie die sich so entwickeln. Und also ist noch nicht übernächstes Jahr der Fall, 27, aber perspektivisch sieht das gar nicht so schlecht aus, dass wir da hinkommen.
Das heißt, ihr wollt dann, aber Heiko meldet sich schon, ihr wollt dann was Neues erfinden, was in den ungeraden Jahren dann sozusagen diesen Wertschöpfungsnachteil ausgleicht.
Genau, also ganz aktive Neuproduktentwicklung, wobei Produkt ist jetzt in unserer Welt tatsächlich ein
ist
Event,
eine Messe. Ja, ist ein Event.
Ein Kongress, eine Kongressmesse. Also man startet aus einem kleinen Kongress und da hat man diese kleinen Stände drumherum. Also das funktioniert ja auch nicht so, dass wir jetzt zum neuen Thema sagen, wir machen jetzt eine Halle auf und auf einmal kommen da 200-300 Aussteller zusammen. Das ist ja so dieses Henne-Ei-Prinzip. Wir brauchen erstmal die Besuchenden, die Käuferinnen und Käufer, die Community und dann kommen die Aussteller. Also nicht umgekehrt. Wir können eine Halle voll machen, aber wenn kein Besucher da ist, keine Besucherin, dann sagen die Aussteller, okay, danke, nächstes Jahr kommen wir nicht mehr. Weil die wollen ja eben ihre Besucher, ihre Zielgruppen treffen, um entweder Produkte zu verkaufen, Services zu verkaufen, ihre Marke zu positionieren, neue Mitarbeitende zu gewinnen. Das sind ja so die Messeziele. Und da geht es eben darum, aktive Produktentwicklung zu betreiben.
Das heißt, ihr wollt Messen neu erfinden?
Genau.
Weil ihr seid dabei. Ich habe also gelernt, also so eine Messe, die ihr selber veranstaltet, ist für euch viel lukrativer als toll OMR, dass die da ist, aber sind zwei Tage und ist eine Gastmesse. In welchem Themenbereich guckt ihr euch da um?
Ja, also wir haben einiges gelauncht. Also wenn man uns mal auf LinkedIn oder im Internet sucht, haben wir wirklich in den letzten Wochen ein wahres Feuerwerk an neuen Themen entfaltet. Zum einen unser Global Security and Innovation Summit, jetzt nächste Woche hier im CCH. Also da geht es um Sicherheit, um Innovationen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dann haben wir ein Thema Logistik. Dann haben wir ein Thema, also Logistik und IT vielleicht auch nochmal, also jetzt die Nische zu besetzen da. Dann haben wir ein Thema autonomes Fahren und juristische Aspekte, auch getrieben durch den UITP-Kongress, der ja hier in Hamburg war im Mai, Juni und auch in 2027 nochmal wiederkehren wird. Also es ist ja auch, Hamburg ist ja die Mobilitätshauptstadt, da sind wir aktiv. Frozen Food, Chilled Food, also wir haben verschiedene, mit der Internorga, wir haben verschiedene Themen, die wir launchen und man hört es auch so ein bisschen raus, wir orientieren uns natürlich auch da ein bisschen an den Hamburger Clustern, an den Hamburger Schwerpunkten oder eben an top aktuellen Themen im Markt.
Und dann geht es darum, sozusagen, also wirklich so einmal das auszuprobieren und zu hoffen, dann probiert man 10 solcher Dinge aus und hofft, dass 2 davon richtig groß werden, gern dann in den ungeraden Jahren.
Genau, oder? Und richtig, vielleicht sogar mehr als 2, aber es ist tatsächlich ein gutes Verhältnis in der Messewirtschaft, also 8 von 10 Veranstaltungen, so ein bisschen dieser Startup-Zyklus, die schaffen es nicht. Vielleicht schafft man auch mal 7 oder 6 von, also 4 oder 3 von 10, die es dann wirklich schaffen. Aber wir sind auf der Suche nach dem nächsten Messe-Einhorn.
Sehr gut. Das heißt,
da sind wir aber nicht allein.
Guter Punkt. Das hätten alle gern, das Einhorn im Garten.
Ja. Um das abzuschließen, aber 2025 macht ihr wieder Verlust. Ließ sich auch gar nicht verhindern.
Genau. 2025 machen wir einen geplanten Verlust, der ist weniger als geplant.
Wo liegt der so ungefähr, kann man schon sagen?
Ja, der liegt so um die 17, 18.
Okay, das ist aber auch deutlich weniger, als man das aus früheren Jahren kannte. Und ab wann sagt ihr, das ist ja auch immer dann für den, wer ist euer direkter Ansprechpartner, die Wirtschaftssenatorin?
Genau.
Ab wann sagt ihr, Frau Leonhard, ab dem Jahr müsst ihr gar nichts mehr, weil das ist ja für die Stadt eine schöne Nachricht, wenn man sagt, da muss ich gar nicht mehr zubuddern. Ich verdiene Geld über die Leute, die hierher kommen, das sind unglaubliche Summen, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, es gibt auch eine neue Studie, die ihr in Auftrag gegeben hat, die nochmal zeigt, was bringt das eigentlich wirklich. Ab wann wollt ihr das geschafft haben?
Naja, wir gucken eben auch auf dieses Ergebnis in 2 Jahren, auf das gemeinsame Ergebnis, zusammengefasste Ergebnis. Und wenn man da 2024 und 2025 zusammenfasst, sind wir in Summe 2er Jahre positiv.
Stimmt.
Also wir hatten 20 Millionen Gewinn, eben 20,9 in 2024. Und jetzt minus 17, 18. Also sind wir in Summe dieser beiden Jahre schon positiv. Und das soll so weitergehen und sich noch steigern, weil, das darf man nicht vergessen, wir haben einen Verlustvortrag zu begleichen aus den Jahren davor, der sich auch schon sehen lassen kann, aber wir sind guter Dinge, dass wir das...
Aber wird das immer noch, ist das nicht schon längst sozusagen gefühlt weg? Ist ja dann ausgeglichen oder ist es sozusagen numerisch immer noch für euch da? Weil das ist dann ja wahrscheinlich ein dreistelliger Millionenbetrag zumindest.
Ja, das ist richtig. Also der ist numerisch da und das sind jetzt steuerliche Themen, genau, die damit zusammenhängen, wo man so einen längeren Zeitraum von 30, 35 Jahren betrachten muss. Und dann gibt es wieder Steuerimplikationen, weil wir in der Konzerngesellschaft der Tochter in einer bestimmten Sparte hängen, etc. etc. Das würde aber den Podcast jetzt
sprengen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, so ein bisschen Spezialthema.
Genau, ist ein Spezialthema, aber wir sind angetreten, um diesen Verlust auszugleichen und in Summe auf diese Periode geschaut, dann ein positives Ergebnis für das Unternehmen zu
erzielen. Das müsste man ja auch wirklich dann so sagen, weil theoretisch würdet ihr jetzt zum Beispiel messen, wie die SMM oder die Polaris verschieben auf ein anderes Jahr. Ne? Polaris ist jedes Jahr, ne?
Polaris ist jedes Jahr.
Also die SMM verschieben oder die Windenergie verschieben, dann wäre das sozusagen ausgeglichen, muss man beides sich angucken. Genau. Interessant, Windenergie, also Entschuldigung, Heiko?
Da wollte ich eben nochmal was zu sagen, weil man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt nicht aus dem Messebusiness kommt, ja, dann macht doch die SMM und die Windenergie einfach jährlich.
Genau.
Warum macht ihr die denn nicht jährlich? Dann habt ihr das Problem gelöst. Und das ist wieder diese Marktplatzanalogie, also Messen als Spiegel der Märkte und auch des Innovationszyklus, der auf den Märkten herrscht. Und so hat man historisch eben verschiedene Zyklen. Also der Innovationszyklus in der Schifffahrt ist in 2-Jahres-Zyklus. Wann haben die Unternehmen wirklich was Neues, was sie vorstellen können auf einer Messe? So kommt das aus der Historie. Heutzutage ist natürlich vieles schnelllebiger. Gerade wenn man jetzt so kleine Formate macht, die sind dann wirklich jährlich.
Und, wie die OMR zum Beispiel, genau.
Wie OMR oder Polaris, oder jetzt unsere Logistikveranstaltungen, solche Themen, die machen wir alle jährlich. Und wenn man jetzt der Community sagen würde, wir machen jetzt nochmal eine SMM im Zwischenjahr, würden die sagen, das ist aber schwierig, da sind wir ja auf den anderen Veranstaltungen. Da gibt's was in Griechenland, da gibt's was in Norwegen, da gibt's unter Umständen was in Asien. Und dann sagen die, macht ihr mal in Hamburg eure SMM im ungeraden Jahr, aber wir kommen nicht. So, das ist, man muss die Community da immer mitnehmen. Und bei so etablierten Themen ist das nicht einfach.
Ja. Nun gucken wir, und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ihr euch um Themen kümmert, die sehr in die Zukunft gehen, die sehr mit Nachhaltigkeit zu tun haben, zum Beispiel die Windmesse. Auch Dinge, die ihr jetzt angesprochen habt. Nun gucken wir alle ins Jahr 2026, das erste Jahr in Hamburg ist, wo alle Beteiligten wissen, der Zukunftsentscheid zum Thema Klimaneutralität Hamburg ist durchgegangen. Das heißt, diese Stadt muss nicht erst 2045, wie alle anderen klimaneutral, sondern sie muss 2040 und der Senat muss ein Gesetz vorlegen, dass das eingehalten wird. Und ich bin gespannt, wie ihr darauf guckt, weil ihr für mich in bestimmten Bereichen eigentlich sozusagen die Vorbilder dafür seid, die sagen, wir sprechen genau über das, was da auf uns zukommt. Ist das jetzt tatsächlich, ist es ein Nachteil oder ein Vorteil, dieses Klimaschutzgesetz, was jetzt kommt, für die Messe?
Das ist eine komplexe Frage.
Das habe ich mir gedacht. Sonst hätte ich sie auch nicht gestellt.
Vielleicht, man muss zunächst mal sagen, wir als öffentliches Unternehmen hatten sowieso schon die Vorgabe, wie alle anderen öffentlichen Unternehmen, bis 2040 klimaneutral zu werden.
Okay.
Ja. Der Entscheid jetzt von 2045 insgesamt auf 2040 zu gehen, da gibt es ja unterschiedliche Reaktionen drauf. Und die große Frage ist immer, wie lässt sich das ökonomisch abbilden und was kommt auf alle Beteiligten zu? Und da das nicht nur eine komplexe Frage, sondern ein komplexes Thema ist, sind da, glaube ich, viele, viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, um das zu erreichen, noch gar nicht beantwortet und viele Fragen eigentlich noch gar nicht geklärt. Was wir tun bei uns ist einmal, wir haben natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, wir sind da wirklich auch messeweit Deutschland sehr, sehr gut unterwegs, sehr strukturiert. Wir haben etliche Aktivitäten gestartet, aber gehen das sehr, sehr ganzheitlich an und unterstützen natürlich auch mit unseren Formaten Nachhaltigkeitsthemen.
Das meinte ich, genau.
Genau. Und wenn man sich die SMM ansieht, da geht es um Schifffahrt. Aber das wirklich alles überragende Thema auf der letzten SMM war Dekarbonisierung der Schifffahrt.
Klar.
Das ging wirklich fast ausschließlich darum. Alle Panels ging es darum, wie kriegen wir, ich glaube, bis 2050 da die Schifffahrt dekarbonisiert. Und da ist es ja auch nicht das Thema neue Technologien, weil wenn ich jetzt ein neues Schiff baue, kann ich das relativ schadstoffarm aufs Wasser bringen. Das Thema ist die alte Flotte. Wie macht man die Retrofits, wie macht man die flott, um die Ziele zu erfüllen? Und so ähnlich ist es natürlich auch mit allen anderen Aspekten in unserer Wirtschaft. Ja, deswegen, wir stehen sehr, sehr positiv dem ganzen Thema gegenüber. Also, und meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass es eine große Anstrengung, auch finanzielle Anstrengung sein wird und eine Belastung für Unternehmen geben wird, diese Klimaziele umzusetzen. Also nicht nur für öffentliche, dann eben auch für alle Unternehmen.
Was ja aber, das ist ein anderes Thema. Es wäre so oder so gekommen. Die Frage ist natürlich nur, was bedeutet das, wenn es jetzt, wie ein Banker mir neulich sagte, 25% der Zeit vorgezogen wird. Aber die Vorstellung zum Beispiel, dass im Jahr 2040 in Hamburg keine Verbrennerautos mehr fahren auf den Straßen, so, sondern irgendwie der öffentliche Personennahverkehr noch stärker ausgebaut ist, ist ja auch eine Sache. Ich habe das auch da wieder bei der OMR, glaube ich, dass die, wenn man da guckt, dass die Leute dann schon ganz viel mit E-Autos ankommen oder Moja nutzen oder sonstige Shuttle-Dienste nutzen und ja auch die Veranstalter von Messen, die bei euch nur Gastmessen sind, schon extrem Wert darauf legen, so was tut ihr da in Richtung Nachhaltigkeit?
Absolut, genau. Und deshalb, also Uwe hat es gesagt, unsere Nachhaltigkeit, Aktivitäten sind sehr vielfältig, sei es jetzt in dem Thema Bilanzierung und wir schauen uns jetzt auch die Themen an, die bei unseren Lieferanten eben stattfinden. Also in all unseren Ausschreibungen ist verpflichtend die Nachhaltigkeitskomponente eingebaut, sei es jetzt in den Materialien, die auf Ständen genutzt werden, sei es jetzt in der Müllabfallentsorgung, sei es aber auch in der Anreise von den Teilnehmern, wo wir super froh sind, dass wir letztes Jahr mit der Hochbahn, also HVV, endlich dieses inkludierte Ticket klären konnten. Das schwelte schon seit über 10 Jahren in den Aktenordnern und ging hin und her. Und da haben wir es jetzt geschafft, bei den beiden Leitmessen SMN und Wind Energy ein inkludiertes HVV-Ticket anzubieten. Das kostet uns auch Marge, investieren wir aber gerne. Also von daher, wir haben wirklich viele Aspekte und Nachhaltigkeit ist jetzt auch nicht nur Klimaschutz, sondern eben auch Corporate Social Responsibility, Diversity and Inclusion, Frauen in Teilzeit, in Führungspositionen, die verschiedenen, also Diversity Agenda, ne, wo wir mit dem Truck beim CSD sind, als Hamburg Messe. Also wir sehen das wirklich als ganzheitliches Konzept und wie Uwe sagte, so ein bisschen Selbstlob, kein Hamburger Understatement, aber da sind wir im deutschen Messevergleich auch ziemlich vorne mit dabei.
Müsst ihr natürlich auch, weil mitten in der Stadt. Also da muss man ja schon achten, dass sozusagen die Belastung da auch nicht zu groß wird, ne?
Ja, das stimmt. Also es gibt da diese Aspekte, aber es gibt auch den Markt. Und wir sehen, dass die Kunden auch diese Aspekte mehr und mehr nachfragen. Das neue CCH zum Beispiel hat ja die höchste Auszeichnung, DGNB in Gold, ist die höchste Auszeichnung für Bestandsgebäude. Es gibt noch Platin für neue Gebäude, aber wir sind da mit dem höchsten Zertifikat und Siegel unterwegs. Und es gibt Veranstalter, die fragen Gelände gar nicht mehr an, die nicht mindestens ein bestimmtes Level an Zertifizierung haben. Und dann fällt man automatisch als Standort für einen Kongress oder andere Sachen, fällt man durch das Raster durch, wenn man das nicht anbietet.
Und das ist die erste Frage sozusagen. Es ist nicht die erste Frage, was kostet das, sondern die erste Frage ist, haben Sie das? Wenn Sie das nicht haben, Dankeschön, müssen wir gar nicht weitersprechen.
Um ganz ehrlich zu sein, es ist, glaube ich, nicht die allererste Frage, noch nicht.
Okay.
Aber ich würde sagen, sie steht bei vielen mit auf einer Kriterienliste da drauf. Wenn dann steht, keine DGNB-Zertifizierung dann kann der Preis noch so gut sein, dann fällt man trotzdem durchs Raster, weil man dieses Kriterium nicht erfüllt hat.
Okay, das ist so ein bisschen wie wenn man sich eine neue Heizung kauft und dann sagt, irgendwie ist die denn auch wirklich irgendwie 100% erneuerbare Energien? Und wenn einer sagt 60%, sagst du, Dankeschön, ich möchte aber 100%. Genau. Ihr habt gesagt, also es ist, glaube ich, ein großes Thema. Vielen Menschen war, glaube ich, gar nicht klar, dass Hamburg die Industriestadt in Deutschland ist. Das muss man ja auch sagen. Die SMN, und das liegt natürlich vor allem am Hafen, gar keine Frage. Da werden die nächsten 14 Jahre werden auf jeden Fall total interessant. Mich würde interessieren, weil das natürlich auch, ja, ich habe jetzt gelernt, ein Modell ist, was bei euch schon länger so gelebt wurde, also mit der Doppelspitze, aber was natürlich in der Vergangenheit war gefühlt, Bernd auf der Heide war Mr. Messe und das war am Flughafen, war Herr Eckenspieler Mr. Messe und so weiter und so weiter. Und man sieht das ja, wenn man euch beide hier erlebt, wie easy das geht, offensichtlich mit so einer Doppelspitze. Liegt das daran, dass wir jetzt alle in eine neue Zeit kommen und einfach neue Typen sind? Ich vergleiche das immer gern damit, dass ich noch Zeiten erlebt habe, wo auf Chefredakteursreisen Chefredakteure bei anderen Chefredakteuren ins Hotelzimmer geguckt haben. Und zwar nicht, um Hallo zu sagen, sondern zu gucken, ob ihr Hotelzimmer das größere ist. So. Wie funktioniert sowas mit einer Doppelspitze? Weil es gibt auch viele Leute, gerade Unternehmer, die sagen, Doppelspitze, das funktioniert nie. Es muss am Ende immer einen geben, der das letzte Wort hat. Und es ist nicht so, ihr seid halt, ihr müsst euch einigen. Es kann nicht einer den anderen überstimmen. Es gibt auch keinen Schiedsrichter oder so. Erzählt mal, wie das, das funktioniert das jetzt so gut, weil ihr euch offensichtlich so gut ergänzt, weil ihr euch so gut harmoniert. Wie kriegt man sowas hin?
Fange ich doch mal an. Ja, also ich glaube, also verschiedene Gründe natürlich wie immer. Ne? Es gibt nicht so den einen Hauptgrund. Ich würde sagen, erstmal muss es natürlich gut angelegt sein von der Struktur, so dass es Sinn macht von der Aufgaben- und Ressortverteilung und dass man sich da die Bälle zuspielen kann. Das ist bei Hamburg Messe und Kongress definitiv gegeben. Also das macht Sinn. Und dann kommt natürlich die persönliche Komponente dazu, die berühmte Chemie. Ja, was hat man für ein Managementverständnis? Was hat man für persönliche Werte? Wie kommuniziert man miteinander? Wie tauscht man sich auch aus? Und das ist tatsächlich gut. Da muss man dann den Aufsichtsgremien vertrauen, die dann im Selektionsprozess natürlich versuchen, da ein gutes, wie soll man sagen, ein gutes Mischverhältnis hinzukriegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel Zufall, ganz einfach, der entstehen kann. Und da muss ich sagen, freue ich mich total. Wir haben wirklich eine super Chemie, eine super Dynamik. Und ich glaube, das wirkt sich auch total dann auf die Mannschaft aus, ganz klar. Ne, wenn oben gestritten wird, wirkt sich das ja aus. Sehr negativ. Da gibt es auch Beispiele für, auch in Hamburg kürzlich.
Ne, soll es gegeben haben.
Gab es. Und im Positiven dann natürlich auch. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben diese Offenheit, diese Dialogkultur. Vielleicht hat es auch geholfen, dass wir beide in den Niederlanden gearbeitet haben, wo es ja auch eine ganz große Dialogkultur gibt. Und auch diese Durchlässigkeit, also sprich digitale Themen liegen eigentlich bei Uwe Fischer. Trotzdem habe ich da aber eben nur meine DNA und viel Erfahrung, die ich mitbringe. Und da sind wir ganz offen im Austausch. Und das ist jetzt nicht so, dass Uwe sagt, digital ist bei mir, danke Heiko, aber nein, danke. Sondern da gibt es eine Riesenoffenheit. Und so sind wir eben durchlässig. Und dann gewinnt die beste Idee. Klar, diskutieren wir auch mal beherzt. Aber ich würde sagen, da muss man dann auch eben den besseren Weg finden. Und das muss ich sagen bei uns, nicht nur übrigens auch Uwe Heiko, sondern auch mit unserem Management-Team. Ja, das ist auch ganz wichtig. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven, die muss man abgleichen. So diese Idee, dass da irgendwo so ein Zentralcomputer steht, der alle Antworten hat, die finde ich sowieso schwierig. Also es geht eigentlich um eine Vernetzung von schlauen Menschen und um Abgleich von Sichtweisen, um dann gemeinsam zu einer guten Lösung zu kommen. Und das leben wir ganz gut bei der Hamburg Messe und Kongress.
Uwe, hilft es dann, hast du dich mit Heiko, als dann die Aufsichtsgremien sich entschieden haben, hast du den einmal getroffen oder war der Vertrag da und dann...
Ja, wir hatten uns vorher schon mal getroffen, da wussten wir aber noch nicht voneinander. Man trifft sich ohnehin bei so Verbandstreffen. Es gibt unterschiedliche Verbände, wo man sich immer wieder mal über den Weg läuft und sich unterhält. Und beim ersten Mal waren wir uns schon eigentlich relativ sympathisch, ohne dass es da irgendwelche Anzeichen gab, dass der Heiko mal nach Hamburg kommen würde. Und dann war es aber tatsächlich so, dass die Entscheidung getroffen war und dann gesagt wurde, so der Herr Stutzinger ist es und jetzt der Fischer, können Sie sich mal mit ihm treffen und dann können Sie mal gucken, ob das passt. Aber auch da, so wie Heiko sagte, da sind ja mehrere Menschen beteiligt an diesem Auswahlprozess und das ist gut gelaufen, das ist gut vorbereitet, das wird gut unterstützt, sodass das Risiko, dass da, was ich sag mal schiefgehen kann in Anführungsstrichen, schon versucht wird zu minimieren. Aber vielleicht noch aus meiner Sicht nochmal zu dem Punkt, wir haben eine Linienorganisation, wo relativ klar dann gesagt ist, das ist organisatorisch bei dem und bei dem, aber unsere Veranstaltungen sind so unfassbar verzahnt aus allen Abteilungen über das gesamte Unternehmen hinweg, dass es da gar kein Silo-Denken geben darf und auch kein, das ist meins, das ist deins und hier darfst du mir nicht reinreden. Und das leben wir auch. Und ich persönlich, muss ich mal sagen, mir ist dieser Austausch mit jemandem, den hatte ich mit Bernd aber vorher auch. Also es gab ja vorher auch kein Veto zwischen von Bernd oder von mir in irgendwelchen Themen. Und ich finde den Austausch gut, weil man muss nicht immer richtig liegen. Und wenn man dann jemanden hat, dem man auch vertraut und gleiche Sichtweise und gleiche Ziele hat und gleiche Themen verfolgt, dann kann das durchaus helfen, Sachen schneller und zielgerichteter nach vorne zu bringen. Und da stellen wir fest, dass es gut funktioniert.
Ihr habt das gerade gesagt, das eine ist ja, dass man sich dann für andere Doppelspitzen, dass man sich gut versteht, ist das eine. Muss man sich sehr ähnlich sein oder ist es eher so, wir haben so eine Boardstruktur beim Hamburger Abendblatt und dann haben wir eigentlich die Leute immer geholt, der kam, brachte Dinge mit, die keiner von denen, der da war, schon hatte. Also sind zum Teil auch sehr extrem unterschiedliche Menschen. So, wie wichtig ist das, dass man also sich, man darf sich auch nicht zu ähnlich sein?
Ja. denke ich, ja, kann ich nur unterstützen.
Ja. Also wir sind, glaube ich, beide Fans von heterogenen Teams, um verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen. Und so ähnlich wir auch aufs Geschäft schauen, so unterschiedlich sind wir auch in verschiedenen Aspekten, was völlig in Ordnung ist und auch super, super Spaß macht, unterschiedliche Sichtweisen einfach mal zu hören, andere Dinge zu diskutieren. Und das sehen wir auch im Team und das fördern wir auch und das wollen wir auch und so bringen wir auch die Teams zusammen. Wir mischen auch immer wieder aus festen Abteilungen temporäre Teams zusammen, die sich dann wieder treffen, die teilweise immer wieder neu zusammengestellt werden, um neue Veranstaltungen zu betreuen. Und nur so kommt man auch mit Innovationen, neuen Gedanken und Ideen voran und das klappt wirklich gut.
Wir müssen, weil wir uns ja auf der OMR getroffen haben, einmal drüber sprechen, da war ich ganz überrascht. Weil ich hatte Philipp Westermeier, den Gründer der OMR, immer so verstanden, so, ja, mal sehen, wie lange das mit der OMR noch gut geht. Also wer weiß, also so, ne, also sag er, man wird's auch mit der OMR vielleicht mal. So, und dann dachte ich, na, der untertreibt er jetzt ein bisschen vielleicht. Und dann stellte ich fest, er hat einen Vertrag gemacht über 10 Jahre. Ist das üblich? Seid ihr als Messe, habt ihr immer ein Interesse daran, möglichst langfristige Verträge mit den Kollegen zu machen? Weil ich mir vorstelle, je langfristiger der Vertrag, desto wahrscheinlich auch so günstiger die Konditionen. Das heißt, für die anderen, oder? Oder was ist für euch besser? Kurzfristige Verträge, langfristige Verträge, wahrscheinlich langfristige.
Ja, das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Aber ein Wesenselement von Messen oder nehmen wir mal zweijährige oder teilweise dreijährige Veranstaltungen, also die im 2-3-Jahresturnus sind, da macht es keinen Sinn, die für eine Veranstaltung abzuschließen.
Warum macht es keinen Sinn? Weil ihr dann schon spezielle Anforderungen habt, die dann sehr teuer wären, wenn man sie nur einmal benutzen würde?
Für den Veranstalter selber auch nicht. Also wenn jemand jetzt zu uns kommt, wie die OMR, und ein Gelände mietet. Das heißt, wenn er jetzt sagen würde, oh, nächstes Jahr würde ich gerne nach Hannover gehen und dann gehe ich mal nach Düsseldorf und dann nach München. Das Konzept und die ganze Logistik und die Abstimmung, weil ich sagte gerade, da müssen ganz viele Zahnräder zusammengreifen, das jedes Mal auf eine neue Location abzustimmen, die Leute vor Ort zu finden, durchzuführen und Logistik, auch Traffic-Logistik, alles hinzubekommen, das ist schon eine Riesenaufgabe. Es gibt Veranstaltungen, die Touren durch die...
Wenige Veranstaltungen, Kongresse, mehr als Messen.
Ja. Aber insofern aus unserer Sicht sind wir natürlich an langfristigen Partnerschaften interessiert, das ist so. Und nicht zwangsläufig geht damit immer die beste Kondition einher.
Okay.
Das ist nicht so. Punkt.
Heiko? Eine Ergänzung aus Sicht des Veranstalters. Es geht natürlich auch darum, einen Termin zu finden, einen Zeitslot.
Genau.
Und wenn man dann bestimmte Monate hat, Stichwort September, Oktober, dann sind die meisten Messegelände extrem ausgebucht. Und wenn man dann einen 10-Jahres-Vertrag hat, dann hat man quasi Anspruch auf seinen Stammtermin.
Ja.
Und natürlich sichert der Veranstalter durch einen längerfristigen Vertrag auch, dass er den Terminslot bekommt. Wer nicht bucht, kriegt dann das, was übrig bleibt, so nach dem Motto. Oder wir halten den dann nochmal frei. Aber irgendwann muss dann das Commitment dann noch da sein. Dass man, und wir planen eben 2, 3, 4 Jahre voraus. Das heißt, wir sind jetzt selbst bei unseren Inkubator-Veranstaltungen, gucken wir, dass wir im Konferenzcenter, im CCH, jetzt in 27 und in 28 die Terminslots bekommen. Also selbst für uns ist es dann manchmal schwierig, auf einem angestammten Termin zu bleiben. So, und das ist natürlich eine hohe Motivation, sich dann mehrjährig zu
kommen. Das kennen alle, die Weihnachten, Neujahr irgendwie ein Hotel zum Skifahren fahren. Wenn man nicht bucht, dann rutscht man da raus und kommt auf so eine ewig lange Warteliste und kriegt wahrscheinlich keinen Termin mehr. CCH ist ein gutes Stichwort für die Hamburger, ach, unser CCH und so. Habe ich das richtig in der Vorrecherche dass es schwieriger ist, das CCH positiv zu halten vom Ergebnis her als die Messe? Oder ist es...
Ja, sagen wir so, es kommt immer drauf an, wie man rechnet. Ne? Uwe hatte mir neulich mal kommentiert, es gab irgendwie so einen Artikel oder die Elbphilharmonie ist jetzt profitabel. Ne? Und dann haben wir uns auch gefragt, wie machen die das? Ja. Was rechnen die denn da alles rein für Kosten? Ne? Ist es jetzt quasi die Betriebsgesellschaft, die...
Wahrscheinlich ist es die Betriebsgesellschaft.
Orchester bezahlt und Tickets verkauft. Ne? Und dann ist die Frage, und die Steine, die Overheads, ne? Die Abschreibung... was ist da alles mit drin? Also, und das ist natürlich bei so einem Haus wie im CCH, wenn man das auf Vollkosten rechnet, haben wir noch kein Kongresshaus gesehen in Deutschland, das überhaupt profitabel ist auf Vollkosten. So, das hat aber natürlich einen unfassbaren Beitrag für die Stadt Hamburg in dem Sinne. Und unser Ziel, diese Umwegerendite auch, ne? Mhm. Und unser Ziel ist es natürlich auch mittel- bis langfristig, das CCH profitabel betreiben zu können. Jetzt haben wir die Auslastung deutlich steigern können. Also wir sind ja in 22 erst an den Start gegangen. In 24 hatten wir, glaube ich, um die 75 mhm. Veranstaltungen, dieses Jahr 110.
Wow. Ja, also 2026 kann man das schon sagen, weil die werden ja wesentlich schon eingebucht sein, ne?
Definitiv mehr als 110.
Oh, krass, aber, okay.
Genaue Zahlen müssen wir nochmal schauen, aber es wird besser, weil auch da die Vorlaufzyklen, man wusste ja dann noch gar nicht, beziehungsweise es wurde mehrere Jahre, wurde ja die Eröffnung verschoben. So, und dann ist
auch nicht rechtzeitig. Ist komisch, manche Sachen werden in Hamburg nicht rechtzeitig fertig, um nicht zu sagen alle.
Ja. So, und dann ist die Frage, dann kommt der Medizinerkongress aus Kopenhagen und sucht eine Location und dann seid ihr denn in 22 schon auf? Ja, höchstwahrscheinlich. Ne?
Kann sein.
Sagt er, okay, dann warte, dann gehe ich jetzt. Und der kommt dann nur alle 3 Jahre vielleicht vorbei. So, und dann spricht man dann eben schon in ganz anderen Zyklen. So, und da haben wir uns aber jetzt richtig gut positionieren können. 22 im Februar war ja Eröffnung, 23 erstes Jahr. Und da gehen wir gut nach vorne. Aber einfach ist es nicht. Das stimmt.
Das stimmt. Und jetzt kommt zum Abschluss, fast doch zum Abschluss, die schwierigste Frage. Bin gespannt, was ihr sagt. Es geht um den Fernsehturm, der euch ja auch unter anderem mitgehört. Philipp Westermeier von OMR, haben wir ihn aber oft erwähnt, lieber Philipp, ist auch da drin. Und die Hamburger schwelgen immer noch. Ich gehöre auch zu denen, die da mal auf der Plattform saßen und ein Vanilleeis gegessen haben. Und dann hat meine Oma damals noch gesagt, wo ist meine Handtasche? Weil sie außerhalb dieses Drehbahnkreises gestellt hat. Also, und man fragt sich, was ist genau, wann ist das Ding wieder nutzbar, begehbar? Es muss ja auch euer Interesse sein, weil ihr seid die Pächter, ihr seid nicht die Inhaber, ne?
Genau.
Also, ja. Mitpächter.
Nee, nicht Mitpächter, also der gehört uns nicht.
Der gehört nicht,
deutschen Funkturmelder, DFMG, eine Tochter von der Telekom. Und dann wurden, ich glaube 2015 oder 2016, wurden insgesamt 37 Millionen Euro aus der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt, um den Turm wieder dass man ihn wieder nutzen kann, herzustellen. Das heißt, es müssen bestimmte Dinge ertüchtigt werden, Brandschutz, Sicherheitsthemen, Eingangsgebäude bauen. So, dafür wurde Geld gefunden und dann haben wir jetzt zusammen mit OMR und Home United eine Betreibergesellschaft gegründet und hatten im Juni 2020 eine große Pressekonferenz geladen in Corona draußen vorm Turm.
Wir erinnern das alle noch her. Mir war nicht klar, dass es so lange schon wieder her ist.
Ja. Genau, das ist schon ein bisschen her. Und dann haben wir gesagt, naja, so Ende 23, Anfang 24, wenn es gut läuft, können die ersten Leute wieder oben vom Turm runter gucken. Und dann hat man so ein bisschen die Komplexität so eines Projektes etwas unterschätzt und dann gab es viele Planungsverfahren für ein Eingangsgebäude und natürlich auch muss es in einem Kostenrahmen, gab es massive Kostensteigerungen natürlich auch in der ganzen
Periode
nach
Corona,
kennen wir alle die Themen. So, und das hat sich jetzt ein bisschen hingezogen, aber mittlerweile ist der Bauantrag gestellt. Der Antrag für die Bewilligung der Fördermittel ist gestellt. Da gibt es jetzt, geht es bald auch in die Bürgerschaft, um das hier aus den Hamburger Anteil zu beschließen. Und dann warten wir auf die Baugenehmigung und dann kann angefangen werden zu bauen.
Und in dem Moment, wo angefangen werden kann zu bauen, dann sagst du, sind es 2 Jahre?
Ehrlich gesagt, wir haben 2020 gesagt, dass wir 23 oder 24 eröffnen. Deswegen jetzt zu sagen, wann es soweit ist.
Also das heißt, wir sind an so einem Punkt, wo sich eigentlich niemand mehr traut, ein Datum zu sagen. Ne? Also selbst eine Jahreszahl nicht. Kann das sein? Ist ja auch nicht schlimm, dann ist es mal so.
Naja, man kann so ein bisschen zurückrechnen, wenn man das möchte und annimmt, dass alles gut läuft. Aber dann gibt es Komplikationen, die jetzt nicht bestehen, also nicht von denen wir wüssten, dass es die gibt. Und dann muss man wieder korrigieren, deswegen ist es, glaube ich, jetzt.
Man kann auch sagen, wenn man sagt vor 2035, das ist aber dann auch keine.
Also vor 2035 würde ich ganz persönlich als Uwe Fischer, nicht auch Geschäftsführer dieser Betreibergesellschaft, die noch gar nichts betreibt, würde ich meine Hand für 2035 ins Feuer legen.
Aber da sieht man schon, wie komplex es ist. Und es ist so schade, weil natürlich auch nochmal eine Aufwertung für die Messe, für alles. Also da könnte man dann besondere Veranstaltungen machen und solche Geschichten.
Genau, ja, wunderschön. Genau.
Heiko, du warst wahrscheinlich noch gar nicht oben. Uwe, warst du überhaupt schon mal oben? Doch, früher schon mal?
Früher war ich schon mal, ich habe hier in Hamburg ja studiert.
Genau, und da warst du.
Da habe ich mal die Gunst der Stunde genutzt und einen Restauranttisch besucht und einmal rumgefahren in der Stunde.
Heiko, warst du jetzt warst du wahrscheinlich immer mal oben,
ne? Ich war, genau, ich dürfte mal die, also noch nicht die Baustelle, also die dann mal Baustelle ins B sozusagen ja. besuchen, als ich ganz am Anfang hier war und als es um die Wohnungssuche ging, ja. hat Uwe gesagt, lass uns mal zum Turmhof fahren, dann kann ich dir ein bisschen mal die Geografie von Hamburg zeigen. Und
welcher Stadt hat dir denn am schönsten gefallen?
Ja, also Hamburg hat natürlich so viele Stadtteile, das ist echt, es ist schwer was zu sagen, aber was mich beeindruckt hat, war dann tatsächlich im Westen, da bin ich mit der S-Bahn raus, also Blankenese und da Treppenviertel und Strandweg und so weiter. Und das war für mich so, dass ich dachte, huiuiui.
Das gibt's auch.
Das ist schon, das ist mal ganz speziell.
Ne? Ja, sehr gut. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen, 2035. Nein, ich hoffe,
Eröffnungspodcast.
Ich hoffe wesentlich vorher. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke. Wir danken.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins. Volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf TradeGate.direct.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.